Ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge im Kattocast. Wir sind nicht zu zweit, sondern insgesamt zu viert. Das heißt, die Vorstellungsrunde wird ein bisschen umfänglicher sein. Und ja, ich würde Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen und dann Zuschauern zu sagen, wer Sie sind und was Sie beruflich tun. Und vielleicht fangen Sie an, Frau Weber.
Ja, mein Name ist Monika Duhler. Ich bin seit mittlerweile 10 Jahren Fachberaterin im Landesjugendamt. Als Landesjugendamt haben wir die Aufgabe, unter anderem die Jugendämter und die freien Träger durch Fortbildung, Fachberatung, die Herausgabe von Empfehlungen zu unterstützen. Und meine Zielgruppe sind da insbesondere die Fach- und Leitungskräfte in den allgemeinen sozialen Diensten. Und unsere Arbeit zielt eben auch mit darauf, dass tatsächlich Familien, ob in Ahaus, in Siegen, in Höxter oder in Münster, eine zumindest vergleichbare Leistung seitens der Jugendämter in Anspruch nehmen können.
Okay, vielen Dank. Frau Professorin Dr. Klohmann, möchten Sie weitermachen?
Ja, gern. Ja, mein Name ist Verena Klohmann. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin, habe selbst mehrere Jahre im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes gearbeitet, bin mittlerweile Professorin für Theorien und Konzepte sozialer Arbeit an der Kato NRW, an der Abteilung Aachen und habe hier einen Schwerpunkt auch in der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und dem Bereich des Kinderschutzes. Ich bin also meinem Feld der sozialen Arbeit sozusagen treu geblieben nach wie vor. Und wir haben seit vielen Jahren eine sehr verlässliche, gute Kooperation mit den Jugendämtern, mit den Landesjugendämtern. Und da freue ich mich natürlich, dass die jetzt besonders auch in Form dieses Kattocastes hier auch nochmal zum Ausdruck kommt.
Mhm. Vielen Dank. Herr Pietsch, Sie sind der Letzte im Bunde.
Ja, Herr Steinberger, vielen Dank für die Einladung. Erstmal, mein Name ist Steffen Pietsch, bin Leiter der sozialen Dienste beim Jugendamt der Stadt Eschweiler. Die Stadt Eschweiler ist eine wachsende Stadt mit ca. 60.000 Einwohnern in der Städtregion Aachen. Und die sozialen Dienste, auch typisch für so ein Jugendamt in dieser Größenordnung, mit der Bündelung der pädagogischen Dienstleistungen in einem Jugendamt, von den frühen Hilfen bis zum Bezirkssozialdienst und natürlich auch Einwilligungshilfe, Vormundschaft und Pflegekinderdienst. Also was ein Jugendamt so ein Stück weit an dieser Stelle ausmacht.
Okay, vielen Dank. Ja, bevor wir über die aktuelle Praxis ins Gespräch kommen, denn darum geht es, da haben wir uns vorher darauf verständigt, dass wir berichten wollen, Sie berichten sollen, wie es gerade in der praktischen Umsetzung der Arbeit läuft. Vielleicht erstmal zur Wissensnivellierung für alle unsere Zuschauenden ein paar Informationen zum Thema ASD. Was genau ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? Frau Weber, können Sie da Bezug zu nehmen?
Ja, der allgemeine soziale Dienst, der auch in manchen Städten Regionaldienst oder kommunaler sozialer Dienst heißt, ist eigentlich sozusagen der Basisdienst in den Jugendämtern für junge Menschen und ihre Familien. Das heißt, die können sich mit allen Fragen dorthin wenden und das Angebot reicht eigentlich von niedrigschwelliger Beratung bis hin zu auch intensiveren Unterstützung im eigenen Umfeld, also sozialpädagogische Familienhilfe, auch hin bis zu stationären Unterbringungen von Kindern. Und zu den Aufgaben gehört auch der Kinderschutz. Das heißt, wenn Eltern vorübergehend oder auf Dauer nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu betreuen, darf auch sozusagen zu unterstützen.
Kann man sich das so vorstellen, dass man neben dem Kinderschutz im Rahmen dieser Unterstützung dann auch Beratungs- und Hilfsangebote macht?
Genau, das ist damit gemeint. Also der ASD macht eigene Unterstützungsangebote und Beratungsangebote, realisiert diese aber auch in Zusammenarbeit mit freien Trägern, die dann auch über einen längeren Zeitraum Familien unterstützen, ihren Alltag zu bewältigen. Genau, bei der Erziehung Kinder.
Jetzt ist das ja in der Vorstellung oder nach dem, was Sie gesagt haben, klar, dass man da am Kontakt zu den Menschen nicht vorbeikommt. Herr Pietsch, jetzt sind Sie ja aus der ganz klassischen Praxis sozusagen hier eingeladen worden. Wie muss man sich das gerade vorstellen? Also welche Lösungen sind denn gefunden worden, um dieses Angebot, was ja nicht einfach so zu beenden ist, weiter aufrechterhalten zu können?
Mhm. Wir haben ja einen klassischen Zielkonflikt momentan. Wir haben ja auf der einen Seite den Infektionsschutz und auf der anderen Seite natürlich unsere Dienstleistung an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und durch die Maßnahmen im Infektionsschutz sind natürlich so diese klassischen Zugangswege zu den sozialen Diensten eingeschränkt. Also ganz praktisch zum Beispiel in Eschweiler ist das Rathaus erstmal für den Publikumsverkehr gesperrt. Gibt es Eingangskontrollen und es erfolgen Terminvergaben. Wir gestalten natürlich den Kontakt jetzt anders. Der ist reduziert, was das Persönliche angeht. Und wir versuchen natürlich andere Formen der Kontaktaufnahme, insbesondere digitale oder auch telefonische Formen zu finden, um ja unsere Kinder und Jugendlichen und auch unsere Familien weiterhin zu begleiten und zu betreuen. Wir können uns ja aus dieser Aufgabe momentan nicht verabschieden. Das wollen wir auch gar nicht. Wir sind hier natürlich, wenn ich den Kindesschutz betrachte, in einer ganz besonderen Aufgabenstellung, in der Garantenpflicht. Und denen tragen wir Rechnung und müssen da ja relativ kreativ sein, wie wir das gestalten, wie wir das momentan umsetzen.
Würden Sie sagen, dass da auch, dass Sie gerade quasi den absoluten Katalysator in der Digitalisierung in Ihrem Arbeitsfeld erleben?
Ja, auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel das Thema mobile Arbeit, wo ich denke, Privatwirtschaft nochmal ganz anders bisher unterwegs gewesen ist. Das ist tatsächlich jetzt im Turbo-Schnellgang auch in der öffentlichen Verwaltung mit eingeführt worden. Wir haben das innerhalb von 2 Tagen umgesetzt mit dem Ziel, bei uns die Büroräumlichkeiten auch ein Stück weit, die Bürosituation zu entzerren und sind da auch relativ zügig tatsächlich auch mit der entsprechenden Hardware ausgestattet worden. Ich war heute Morgen zum Beispiel dabei, auch nochmal diese Prozesse, die da passiert sind, dass wir die evaluieren und dann darüber hinaus jetzt auch natürlich auch die Nachhaltigkeit sichern zu können. Aber da ist tatsächlich auch, das erlebe ich auch in anderen Kommunen, unheimlich viel passiert, gerade insbesondere in den letzten Tagen und Wochen.
Frau Klohmann, jetzt hatten Sie eingangs ja schon gesagt, dass Sie schon sehr lange kooperieren auf dieser Ebene. Und natürlich endet so eine Kooperation ja auch nicht einfach so, sondern Sie haben wahrscheinlich ja Impulse gehabt, das Ganze aufrechtzuerhalten. Wenn man sich das so vorstellen, also oder wie darf man sich das aktuell vorstellen, in der Zusammenarbeit mit ja dann auch den Praxisstellen, den Familien, den Kooperationspartnern, wie stellt sich das dar?
Naja, also zum einen ist es so, das ist etwas, was wir in der sozialen Arbeit grundsätzlich wissen, aber was wir jetzt hier auch nochmal besonders spüren, Kooperationen wachsen in eher ruhigen Zeiten, damit sie dann, wenn wir Krisen haben, Belastungen tatsächlich auch zum Tragen kommen. Jetzt muss man sagen, die soziale Arbeit im Sozialen Dienst des Jugendamtes, die ist davon gekennzeichnet, dass sie oft mit Krisen, mit Unvorhersehbarkeiten gekennzeichnet oder ja konfrontiert ist. So. Und da ist es ja unabdingbar, dass man verlässliche Kooperationen entwickelt, ne, mit Familien, mit KooperationspartnerInnen, von denen man dann später eben auch profitieren kann. So, dass wir jetzt schon auch sehen, also wir haben jetzt zum Beispiel zur Vorbereitung auf diesen Cast auch bei verschiedenen Jugendämtern in NRW einfach mal nachgefragt, wie erlebt ihr die Situation, was ist herausfordernd, welche Ideen habt ihr entwickelt, um damit umzugehen, und haben schon sehr viele, sehr offene, intensive Rückmeldungen bekommen, also wo man einfach auch merkt, da gibt es ein großes Interesse, ein gemeinsames Bewusstsein dafür auch. Wir wollen die Familien stärken, die Angebote, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen und gleichzeitig natürlich auch die KollegInnen in der Praxis, die diese Arbeit immer unter herausfordernden Bedingungen bewältigen, aber jetzt natürlich besonders. Das hat Stefan Pietscher auch gerade noch mal genau beschrieben. Also was ist jetzt eigentlich so eine große Herausforderung? Ja, und für uns im Augenblick, also das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wir haben im Rahmen unserer Kooperation gerade eine gemeinsame Veranstaltung zwischen Jugendämtern aus der Städteregion Aachen und eben der Abteilung Aachen. Und die mussten wir jetzt etwas aus der Not heraus natürlich sehr schnell in ein Online-Format überführen. Es ist aber so, dass wir da, glaube ich, alle von profitieren. Also wir haben natürlich die eine oder andere Hürde, was die Technik angeht, ne? Die Befugnisse, hier auch entsprechende Programme runterzuladen und so. Aber wir sehen auch, die Kolleginnen in der Praxis profitieren davon. Es sind direkt auch wieder Handlungsweisen, die sie für ihre Praxis nutzen können. Also auch an so einer Stelle macht sich Kooperation gerade bemerkbar.
Ja, das freut mich zu hören. Also für uns oder ein Teil meines Jobs ist ja nun mal auch genau diese Schnittstelle zu bedienen zwischen Hochschule und Praxis. Natürlich heißt das nicht, dass das vorher nicht auch schon passiert ist. Aber ich spüre da ähnliche Strömungen, dass das Ganze gerade aufgrund der Kreativität, die die Leute an den Tag legen, nochmal eine andere Dimension bekommt. Der Austausch also trotz größerer räumlicher Distanz gefühlt nochmal ein bisschen näher aneinander rückt, weil man sich auf die Dinge fokussiert, die möglich sind.
Genau.
Jetzt hatten Sie schon gesagt, Sie haben verschiedene Rückmeldungen eingesammelt. Das wird ja dann über Ihre einzelnen Netzwerke gelaufen sein. Was sind denn da, ich sag mal, Dinge, die benannt worden sind, so als Herausforderungen oder vielleicht auch Chancen von Seiten der Ihrer Kooperationspartner?
Also das, was ich als erstes oder was mir vorneweg auch nochmal besonders wichtig ist, die letzten Wochen, es sind natürlich gravierende Einschnitte zu verzeichnen, ne, die das Zusammenleben in den Familien beeinflussen, aber auch die Realisierung dieser vielfältigen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe erschweren. Und in dem Zusammenhang gab es schon auch einige Presseberichte, Medienberichte, die aus meiner Sicht etwas zu einfältig beschrieben haben, was jetzt passiert. Also da konnte man manchmal den Eindruck gewinnen, als gäbe es den Verdacht, dass eigentlich auch der Kinderschutz gerade nicht realisiert werden könnte. Und das ist sehr interessant. Also so zeigen unsere Rückmeldungen nämlich, dass die Arbeit in den sozialen Diensten nach wie vor durch diese Vielfalt gekennzeichnet ist. Also die Jugendämter melden natürlich zurück, es gibt besondere Herausforderungen. Und die Spannbreite ist wie immer auch relativ groß. Aber es sind schon viele, die ganz deutlich machen, unsere Beratungsangebote finden nach wie vor statt. Wir müssen natürlich andere Formate finden. Wir müssen andere Hürden nehmen, wie Stefan Pietsch das eben auch sagte, ne, mit der Terminvereinbarung. Das hebt die Schwelle. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger auch, um mit Familien sehr unkompliziert in Kontakt zu kommen. Aber wir sehen schon in der Praxis, es passiert ganz viel. Und es passiert eben nicht nur, Kinderschutz sicherzustellen, sondern es gibt ein sehr großes Bemühen darum, diese vielfältigen Beratungs-, Begleitungs-, Unterstützungs- und Hilfeangebote auch nach wie vor aufrechtzuerhalten. So, das würde ich erstmal sagen, ist eine sehr zentrale Erkenntnis. Und dass die KollegInnen in den sozialen Diensten, aber durchaus auch bei freien Trägern sehr kreativ sind, ja, also wo wir Impulse kriegen, ne, wie bewältigen sie eigentlich die Situation, und die natürlich auch beschreiben, auch die Familien sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Familien, die wachsen regelrecht an der Situation, weil sie jetzt vielleicht merken, sie sind stärker auf sich allein gestellt und entfalten nochmal Räume, die sie vorher vielleicht sich gar nicht zugetraut haben, ne, oder wo sie merken, das können wir eigentlich auch so. Dann haben wir natürlich andere Familien, die sind sehr belastet, ne? Also Homeschooling, alles zu Hause zu bewältigen, vielleicht auch diese Dinge überhaupt erstmal einzuordnen, was passiert da, das ist wieder eine andere Situation. Oder dann auch Familien, die vielleicht erkrankte Angehörige haben oder Angehörige, die zu diesen sogenannten Risikogruppen haben, die dadurch sehr viele Sorgen haben. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Das, was wir ohnehin in den sozialen Diensten haben, zeigt sich jetzt natürlich auch nochmal besonders. Und da sind viele verschiedene Handlungsweisen gefragt, neue Impulse, neue Ideen. Und da sehen wir schon, gibt es viel Potenzial in den sozialen Diensten der Jugendämter.
Frau Weber, sehen Sie das ähnlich? Sie haben, oder haben Sie eine Ergänzung?
Nein, was wir feststellen, also vielleicht nochmal in Ergänzung zu den beiden Kolleginnen und was wir auch rückgemeldet bekommen aus der Praxis, ist, dass die Herausforderungen eigentlich auf vier unterschiedlichen Ebenen liegen. Also zunächst geht es ja mal darum, sich auch in den Zeiten der Corona-Pandemie selbst nochmal schlau zu machen, wie setzen wir eigentlich die Maßnahmen des Infektionsschutzes sowohl für unsere Mitarbeitenden, das ist ja schon angeklungen, aber auch im Kontakt mit den Familien bestmöglich um. Das erfordert auch eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Gesundheitsbehörden auf der kommunalen Ebene. Dann stellt sich die Frage, wie stellen wir eigentlich selber unseren Dienst auf, damit wir auch weiterhin handlungsfähig sind. Dazu gehört, haben sich viele Jugendämter zum Beispiel entschieden, die Teams in A und B aufzuteilen, die sich möglichst begegnen, damit bei einer möglichen Infektion immer zumindest die Hälfte des Teams auch handlungsfähig bleibt. Das heißt aber trotzdem in diesen Zeiten nochmal besonders auch gleichermaßen die Erreichbarkeit durchgängig sicherzustellen. Und dann heißt es auch nochmal wirklich, also im Hinblick auch auf jede einzelne Familie zu gucken, wie können wir da die Leistung fortsetzen. Und auch Familien reagieren ja genauso wie Sie und ich auch unterschiedlich, also mit unterschiedlichen Ängsten, Sorgen darauf. Wie können wir auch mit diesen Sorgen umgehen und einen möglichst sicheren Kontakt herstellen? Ist es möglichst ein bisschen zu reduzieren oder müssen wir umstellen? Wir wissen aber auch, dass digitale Formate nicht in jedem Einzelfall den persönlichen Kontakt ersetzen können. Auch das wird schon nochmal sehr deutlich. Und das Letzte ist, dass ja auch Familien in dieser Situation auch einen erhöhten Unterstützungsbedarf nochmal zum Teil haben und sich darauf auch anzustellen. Mhm. Möglicherweise müssen Kinder in Obhut genommen werden, weil Eltern erkranken. Oder wir müssen auch mit erkrankten Kindern in stationären Einrichtungen umgehen. Das sind auch Mehrbedarfe, wo es kreative Lösungen geben muss. Und ich bin wirklich hoch beeindruckt von den Leistungen in der Praxis, wie ich finde, dass geht immer sehr geräuscharm. Häufig stehen die Jugendämter sozusagen im Mittelpunkt in der Öffentlichkeit, wenn manchmal auch was schiefgegangen ist. Aber vieles läuft gerade im Hintergrund wirklich sehr gut, ohne dass das in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Und das ist mir nochmal ein Anliegen, das hiermit auch deutlich zu machen.
Ja, ich bin ganz froh, dass Sie das sagen, weil das ist mir tatsächlich auch in dem Format insgesamt ein Anliegen, auch die Dinge aus Arbeitsfeldern hier sichtbar zu machen, die im Prinzip nur dann sichtbar in den Medien gemacht werden, wenn irgendwas schiefläuft, wie Sie sagen. Ne? Wenn die Dinge gut laufen, dann wird das selten publik gemacht. Deswegen auch den Blick nicht nur auf das Defizit zu richten, was wir gerade haben, durch Corona natürlich an vielen Stellen etwas eingeschränkter oder sehr eingeschränkt und sicherlich auch für sehr viele Menschen sehr schwierig, die Situation. Aber es gibt ganz viele positive Berichte aus sehr unterschiedlichen Riegen, wie man damit kreativ umgehen kann. Herr Pietsch, jetzt haben Sie ja einen Einblick in die Praxis stellen. Was sind denn die kreativen Lösungen, wo Sie sagen, so das ist das, was wirklich beeindruckt?
Ich weiß nicht immer, ob das so kreativ ist, aber Frau Kluhmann hat es eben schon mal gesagt, auch im Hinblick auf Kooperation, die zeigt sich in der Krise und auf dieser Kooperation können wir natürlich momentan auch agieren. Das Erste, was wir gemacht haben, war natürlich auf die freien Träger zugegangen und denen signalisiert, es ist wichtig, dass ihr eure Tätigkeiten weiter ausführt. Und wir finden auch kreative, tatsächlich Abrechnungsmodalitäten, auch die Leistungen, die ihr momentan erbringt, zum Beispiel eine digitale Kontaktaufnahme oder eine telefonische Kontaktaufnahme, die Abrechnungsfähigkeit zu machen. Anderes Beispiel zum Beispiel das Thema der Besuchskontakte, was wir insbesondere bei den Inobhutnahmen von kleineren Kindern im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung auch immer wieder uns genau angucken müssen. Da war die Situation, dass diese Besuchskontakte natürlich verstärkt eingeschränkt wurden im Rahmen des Infektionsschutzes. Wir aber trotzdem natürlich eine Idee entwickeln mussten, wie begegnen wir denn den Herkunftsfamilien, was bieten wir denen an, was gibt es da für Möglichkeiten. Und auch da haben wir Formulare, Checklisten entwickelt, um da eine Einschätzung abzugeben, um da auch mit Herkunftsfamilien im Gespräch zu bleiben. Mobile Arbeit ist eben schon gesagt worden, auch als Teil mit dieser Situation umzugehen. Der Kontakt grundsätzlich auch mit den Anbietern im stationären Bereich auch sehr, sehr wichtig hier. Da auch noch als Ergänzung zu Frau Dr. Weber eben. Die Rückmeldung, die wir bekommen, ist auch vom stationären Bereich, zumindest in der Städtregion Aachen, dass das auch eine Chance ist für stationäre Gruppen momentan und dass die Szene relativ ruhig ist. Gruppen wachsen zusammen, werden tatsächlich so ein Stück weit familiär gebunden, wenn man diesen Ausdruck hier verwenden darf. Und da liegen auch Chancen. Das muss man differenziert sehen. Das gilt sicherlich nicht für alle Situationen. Das ist auch abhängig von Strukturelementen, von Garten, Außengeländen der Einrichtung und. Aber das sind auch alles Aspekte, die man sehen muss und die auch momentan auffallen. Mhm.
Mhm. Frau Kluhmann, Sie haben eine Wortmeldung.
Ja, genau. Ich würde an der Stelle gern was ergänzen, denn wir müssen ja auch nicht immer das Rad neu erfinden, sondern wir können beobachten ganz zügig, haben sich direkt zwei, wie ich finde, wichtige Plattformen auch nochmal der Thematik angenommen. So gibt es zum Beispiel beim Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe schon eine eigene Rubrik zum Thema Corona. Da gibt es zahlreiche Materialien und Informationen zur Kinder- und Jugendhilfe, jetzt auch im Augenblick. Es wird auf Weiterbildung verwiesen. Es ist auch zum Beispiel die Checkliste, die Stefan Pietsch gerade angesprochen hat, die ist dort auch verlinkt, also so, dass man hier auch wirklich gut partizipieren kann an Dingen, die andere entwickeln und erproben. Und das Gleiche ist beim ISM in Mainz. Dort gibt es auch eine Homepage, die heißt Forum Transfer, innovative Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten von Corona. Und hier haben wir auch ganz viele Anregungen, Praxisbeispiele, ja, auf die die Kolleginnen auch zurückgreifen können, wo sie eigene Ideen mitteilen können. Das heißt, hier wächst gerade auch etwas aus der Not geboren, auch hier wieder, eine Möglichkeit, sich einfach in diesem ja, virtuellen Raum jetzt nochmal anders teilhaben zu lassen an dem, was gerade auch geschieht. Und das ja, würde ich gerne an der Stelle nochmal anbringen. Und dann noch zwei Gedanken. Zum einen sind die Rückmeldungen schon die, dass es ausgesprochen wichtig ist, dass die Familien so merken, wir bleiben in Kontakt. Also dass sie so positiv darauf reagieren, dass der Kontakt beibehalten wird. Und da gibt's viele Optionen, also telefonisch, einfach mal vorm Balkon oder ne, im Park auch spazieren. Es gibt auch Kolleginnen, die berichten, es gibt jetzt mehr Einzelkontakte. Das fördert die Qualität auch nochmal in der Zusammenarbeit. Und dann sehen wir, dass auch sozialräumliche Initiativen zum Beispiel stärker wieder eingebunden werden, die Spielmaterialien zur Verfügung stellen. Oder ich möchte gern ein Beispiel nochmal heranziehen, da muss ich auch nochmal auf meine Notiz gucken. Und zwar hat ein Sozialraumteam aus einem Jugendamt sogenannte Lucky Bags erstellt. Ja, das heißt, sie haben Informationen und Anregungen zum Spielen zusammengetragen, mehrsprachige Informationen zum Coronavirus in diesen Taschen eben, damit die Menschen einordnen können, was passiert hier eigentlich gerade. Die Kontaktdaten wichtiger Beratungs- und Anlaufstellen, Mal- und Bastelvorlagen, ein Rezeptheft gegen Langeweile und das können die oder bekommen eben die Familien auch. Und das, finde ich, zeigt nochmal ganz gut, wie vielfältig gerade Kontakt halten und signalisieren, wir sind da, funktionieren kann.
Vielfalt ist ein ganz schönes Stichwort für meine, ich sag mal, letzte offizielle Frage, sag ich mal, in diesem Rahmen. Denn in der Regel ist es ja so, dass wir in der sozialen Arbeit seit vielen Jahren von Vielfalt profitieren und aus Vielfalt lernen. Mhm. Wenn Sie jetzt mal nicht den Blick zurück und auf die aktuelle Situation richten, sondern eher so ein bisschen den Ausblick wagen, was denken Sie, können wir denn gerade vielleicht auch lernen oder welche Perspektiven bieten sich gerade, wenn wir an die Umsetzung der sozialen Arbeit im ASD in Zukunft denken? Vielleicht mögen Sie beginnen, Frau Weber.
Ja, ich glaube, was man einerseits lernt, das ist schon mehrfach angeklungen, dass die allgemeinen sozialen Dienste sozusagen in dieser Zeit, wie auch schon 2015, als viele geflüchtete junge Menschen zu uns kommen, sich sehr flexibel auch auf diese Situation einstellen und kreative und vielfältige Lösungen finden. Und das Zweite, was mir nochmal sehr deutlich wird, ist, dass wir zum einen lernen, dass Jugendhilfe wirklich nur als Ganzes wirkt. Also auch für die allgemeinen sozialen Dienste ist es wichtig, dass die Notbetreuung geöffnet würde für Kinder, die auch einen Unterstützungsbedarf haben. Also wir brauchen niedrigschwellige Hilfen. Wir brauchen die Unterstützung auch aus dem Sozialraum. Und das Letzte ist, dass wir, glaube ich, den Familien in solchen Situationen auch was zutrauen können und wie es sozusagen der Standard ist, auch gemeinsam mit Familien nach Lösungen finden. Und als allerletztes möchte ich wirklich auch einen großen Dank an die, sowohl an die Familien, die mit diesem schwierigen Alltag umgehen müssen, als auch an die Fach- und Leitungskräfte in den allgemeinen sozialen Diensten und bei den freien Trägern.
Herr Pietsch, mögen Sie weitermachen?
Ja, ich kann das nur bestätigen, auch was die Flexibilität der allgemeinen sozialen Dienste angeht. Also wenn ich sehe, ich habe locker mindestens zwei Ordner mittlerweile zu dem Thema neue Erlasslagen. Ich denke da an die Kindertagesbetreuung. Ich denke an die Das SODEC, was wir jetzt auch umsetzen derzeit, also es vergeht ja keine Woche, wo wir mit neuen gesetzlichen Anforderungen auch konfrontiert sind, die wir dann auch tatsächlich auch ins operative Geschäft mit einfließen lassen. Und da passiert ganz viel. Da bin ich auch tatsächlich, und auch da greift Frau Dr. Weber nochmal auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ein Stück weit stolz, die diese Anforderungen jetzt auch annehmen und auch umsetzen. Das ist Stand heute. Stand heute ist, ich habe auch keinen Erkrankten in meinem Team. Das kann sich auch nochmal ändern. Aber momentan tatsächlich mit der Art und Weise, wie das gestaltet bin, bin ich hochzufrieden. Und habe natürlich das große Fragezeichen, wie das weitergeht. Wir nehmen da ganz, ganz viel mit. Ich hoffe tatsächlich auch ein Stück weit die Nachhaltigkeit in vielen Themen sichern zu können. Das ist zum Beispiel auch die mobile Arbeit. Und das sind da in diesem Bereich auch nochmal auch so Themen, wie gestalten wir denn die Kontakte auch zu unseren Klienten? Thema zum Beispiel Videotelefonie. Welche Programme gibt es da? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, da können wir auch nochmal vom Gesundheitssystem oder von der Gesundheitshilfe lernen. Die sind da auch ein Stück weiter als die Jugendhilfe. Das würde mich freuen, wenn wir aus dieser Krise tatsächlich in diesen Themenfelder einiges mitnehmen und das auch für uns nutzbar machen.
Okay, vielen Dank. Frau Klohmann, wie ist denn Ihr Blick in die Zukunft, wenn es um dieses Thema geht?
Ja, also ich denke, soziale Arbeit hat grundsätzlich ein ganz besonderes Potenzial, in solchen gesellschaftlichen Umbruchszeiten einen zentralen Beitrag zu leisten. Das wäre mir wichtig, also da auch die Fachkräfte zu ermutigen, genau hier ja das auch als Auftrag für sich zu verstehen, ja, zu schauen, so was ist denn eigentlich das, was wir auch leisten können. Wir sind ja auch Fachkräfte für solche Wandlungsprozesse, für die Bewältigung von Krisen und uns hier jetzt auch einzubringen. Insofern war es auch sehr wichtig, ne, dass es eine klare Positionierung der Politik gab. Soziale Arbeit ist systemrelevant. Also das ist so, das spüren wir jetzt auch ganz besonders. Weiter ist es wichtig, und das finde ich, sehen wir jetzt gerade nochmal, dass immer wieder sensibilisiert wird für die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und wie wichtig sie sind für das Aufwachsen der jungen Menschen. Und wir brauchen hier zum einen Strukturen, also verlässliche Strukturen in den Jugendämtern, ja, auf die dort auch zurückgegriffen werden kann, um das tatsächlich zu realisieren. Wir brauchen aber auch ein realistisches Bild in der Öffentlichkeit von der ASD-Arbeit und von den Familien, die diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und das ist mir schon ein besonderes Anliegen, gerade jetzt Ängste abzubauen, Familien zu ermutigen, Hilfe anzunehmen, ja, sich Hilfe zu holen. Die Zeiten sind herausfordernd, es entstehen vielfältige Belastungen und genau dafür gibt es ja die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Und hier würde ich mir schon wünschen, dass auch die Medien und die öffentliche Darstellung ihre Verantwortung nochmal stärker füllt, so im Sinne der sozialen Arbeit und der Familien. Und dann noch ein Hinweis, der für mich für die Zukunft bedeutungsvoll ist. Wir haben schon seit vielen Jahren einen Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften in den sozialen Diensten der Jugendämter. Ich gehe davon aus, dass der jetzt im weiteren Verlauf dieser Corona-Situation und auch im Anschluss nicht sinkt, sondern eher steigen wird, weil eben die Belastungssituationen für Familien auch zunehmen. Und hier gilt es natürlich immer für dieses Arbeitsfeld zu werben, junge Menschen oder Studierende, egal welchen Alters, auch ja, zu begeistern für dieses Feld und auf dem Weg in die Praxis gut zu unterstützen. Und da stehen wir natürlich gerade vor einer großen Herausforderung, wir alle, ja, Studierende zu unterstützen, ihr Studium abzuschließen oder auch fortzuführen. Es steht die nächste Praxisphase vor der Tür sozusagen und wir müssen jetzt in gemeinsamer Verantwortung von Hochschule, Praxis und Studierenden schauen, dass wir die auch gut bewältigen können, dass die Studierenden hineinwachsen in diesen Beruf, um dann hier auch perspektivisch ja, ihren Platz einnehmen und einen Beitrag leisten zu können.
Frau Klohmann, vielen Dank für Ihre Einschätzung noch. Ich danke Ihnen allen für die Teilnahme am heutigen Kattocast. Es war ein sehr spannender Einblick. Ich hoffe, dass wir, um da anzuknüpfen, medial dem Ganzen der Darstellung ein bisschen entgegenwirken können und Ihre Botschaften in die breite Öffentlichkeit so weit verteilen, wie es unser Rahmen hier zulässt. Und ja, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und verabschiede mich an dieser Stelle. Machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Zum Abschluss dieses Casts möchte ich gerne noch die Bundesjugendministerin Giffey zitieren. Sie schreibt: Bund, Länder und Kommunen müssen jetzt alles tun, damit Kinder und Jugendliche auch während der Corona-Krise vor Missbrauch und Gewalt geschützt sind. Deshalb ist eine funktionsfähige Kinder- und Jugendhilfe in der derzeitigen Lage von ganz erheblicher Bedeutung. Denn Kinder- und Jugendschutz ist Gesundheits- und Lebensschutz. Gemeinsam mit meinen Länderkolleginnen und Kollegen berate ich über flexible Lösungen für einen funktionierenden Kinderschutz, etwa konkrete Maßnahmen zur Durchführung ambulanter Hilfen und die Stärkung der Online- und Telefonberatungsangebote. Wir brauchen dafür dringend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe. Sie sind systemrelevant, weshalb es für ihre Kinder eine Notbetreuung in Kitas und Schulen geben sollte. Wir als Bundesjugendministerium unterstützen Länder und Kommunen bei ihren Anstrengungen vor Ort, um Leid zu verhindern. Wo die Belastung zu groß wird, muss geholfen werden. Wo Gefahr droht, muss konsequent gehandelt werden.